Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um Backup, Archivierung und Disaster Recovery und um die Tücken rund um diese Themen in der Praxis. Zu Gast sind Vertreter aus einem Straubinger Systemhaus, Vater und Tochter, Systemhaus Brandl nämlich, das hier einige Erfahrungen gesammelt hat, aus denen sich jetzt eine weitere Firma speist. Wir werden in dem Zusammenhang auch noch auf das Thema Patente zu sprechen kommen. Sie haben da nämlich eins angemeldet, Herr Brandl. Ein herzliches Grüß Gott an dieser Stelle an Sie und Ihre Tochter. Ja, Systemhaus Brandl und Efficient Notes könnte man als niederbayerische Familienbetriebe bezeichnen. Ist es richtig, Frau Dengler? Sie unterstützen ja hier gerade Ihren Vater sozusagen in dem Podcast.
Genau. Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns natürlich, heute mit Ihnen zu sprechen. Ja, das Systemhaus Brandl und die Efficient Notes GmbH könnte man als Familienunternehmen bezeichnen. Wir sind seit 31 Jahren hier in Straubing und es wurde das Unternehmen 1990 von meinem Vater gegründet. Das ist auch das Jahr, in dem ich geboren wurde und war seitdem ein Teil des Unternehmens.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie mit dem Systemhaus einige Erfahrungen in Sachen Backup, Archivierung und Disaster Recovery gemacht, so im Tagesgeschäft. Wenn wir jetzt zunächst darüber sprechen und dann vielleicht noch im Anschluss, weil es ist ja dann eine zweite Firma daraus entstanden und ein Patent daraus erwachsen. Das werden wir dann auch noch anschneiden. Ist das für Sie in Ordnung?
Ja, ebenfalls grüß Gott. Nein, das passt soweit. Und dann gehe ich mal auf die Erfahrungen ein im Systemhausgeschäft.
Ja, welche Herausforderungen aus dem Backup-, Archivierungs- und Disaster-Recovery-Bereich standen Sie denn da im Tagesgeschäft von Brandl Systemhaus gegenüber?
Ja, wie gesagt, die Firma wurde ja 1990 gegründet und wir gingen dann schon in den 90er Jahren dazu über, professionelle Storage-Systeme praktisch in Projekten zu verwenden. Das war alles sehr erfreulich. Das war sehr erfolgreich. Nur das Problem, hat man gesehen, war immer im Bereich Backup. Und zwar dahingehend, dass wir diese Daten wirklich schön gespiegelt betrieben haben. Das war alles wunderbar. Es hat auch funktioniert. Aber wie gesagt, die Spiegelung ist ja kein Backup. Wir mussten das natürlich dann genauso backuppen. Und da entstanden dann entsprechend die Probleme. Das heißt, die ersten Kunden oder damaligen Kunden waren auch schon Kliniken, Krankenhäuser mit File-Daten, vielen File-Daten, auch aus der Radiologie als Beispiel. Und wenn man diese Daten dann sichern musste, dann sahen wir schon die Probleme. Also die Backup-Laufzeiten waren zu lang. Also das Ganze konnte nicht ordentlich erledigt werden und war eigentlich immer negativ behaftet. Und so sind dann entsprechende, dem Fall natürlich negative Erfahrungen entstanden.
Also wenn es viele Dateien sind, kann man das so sagen, dann reicht eine Nacht manchmal nicht, um das Backup zu fahren.
Ja, so ist es. Und wenn das nicht geschafft wird über Nacht, dann kann man eigentlich von einem Fehlschlag sprechen. Ne? Weil unterm Tag, am nächsten Tag dann eben, kann man diese Jobs dann eigentlich nicht mehr weiterlaufen lassen.
Weil in der Früh die Produktivsysteme hochfahren und dann war es das mit dem Backup.
Genau, dann war es das, genau. Genau, und dann geht es das gleiche Spiel wieder von vorne los mit gleichen negativen Ergebnissen.
Sie haben jetzt gerade betont, dass Spiegelung nicht das gleiche ist wie Backup. Und ich denke, da gibt es auch noch ein anderes Begriffspaar, wo es viele Verwechslungen gibt. Also Backup ist ja auch was grundlegend anderes als Archivierung. Und es gibt ja auch nicht nur Archivierungspflichten, sondern auch Löschpflichten dann. Vielleicht, wenn Sie da ein bisschen auf den Punkt ein bisschen näher eingehen könnten.
Ja, genau. Also Sie haben jetzt noch verschiedene Bereiche angesprochen. Ne? Einmal, klar, von normalen Betriebsspiegelung ist kein Backup, ist natürlich eine schöne Begrifflichkeit. Ist klar, wenn ich Sachen spiegle, das ist wunderbar, solange das funktioniert. Das Äußere, Spiegelung dient halt in der Regel praktisch, wenn als Beispiel, ich habe zwei Rechenzentren, da spiegle ich die Daten synchron. Wenn jetzt das zweite Rechenzentrum oder das erste Rechenzentrum ausfällt, dann kann ich theoretisch zumindest im zweiten Rechenzentrum weiterarbeiten. Ne? Also das schützt halt vor Ausfall, technischen Ausfall oder Brand etc. Ne? Dann geht es jetzt darum, was ist bei logischen Fehlern oder wenn irgendwas mit den Daten passiert, oder ich will auf ältere Daten zugreifen, dann brauche ich natürlich ein Backup. Also das erfüllt mir die Spiegelung nicht. Gerade bei der synchronen Spiegelung, wie ja das Wort schon sagt, ne? Ich habe da die Synchronität drin und wenn da irgendwelche Fehler reinkommen, dann habe ich den natürlich links und rechts. Ne? Also brauche ich dann ein Backup, oder am besten natürlich ein funktionierendes Backup, ne? Dass ich dann die Daten aus auch älteren Ständen wiederherstellen kann. Und wie wir davor gehört haben, wenn dann natürlich so Sachen passieren, dass diese Jobs nicht durchlaufen, dann habe ich ja keine funktionierenden Backups, wo ich wiederherstellen kann. Ne?
Mhm. Ja. Wenn wir jetzt von einem Archiv sprechen, da ist ja wie angedeutet so, ich muss da bestimmte unstrukturierte Daten, sagen wir jetzt mal eine Rechnung oder irgendwas, so und so lang aufheben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gilt nicht nur eine Aufbewahrungspflicht, sondern eben auch eine Löschpflicht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wie kann man denn sowas in der Praxis lösen? Und wie sind denn da die Systeme zum Teil miteinander verflochten? Also Backup und Archivsystem, muss man das immer trennen voneinander? Oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie funktioniert das?
Ja, Backup-System ist natürlich, wie der Name jetzt sagt, also es dient den Backups. Ne? Und das darf man jetzt nicht natürlich mit einem Archivsystem verwechseln. Ne? Ein Archivsystem, da hatten wir natürlich auch damals schon in den 90er Jahren ging das los, ne? Dass man halt gesagt hat, gut, man braucht jetzt zusätzlich, das war natürlich extra Kosten dann wieder, ne? Man braucht jetzt zusätzliche Systeme, dass man Daten archiviert. Ne? Ich will das bloß kurz erwähnen, da hat es dort auch schon entsprechend negative Vorkommnisse gegeben und Ereignisse, wo man gesagt hat, gut, wird proprietäre Hardware verwendet, das ist dann abgekündigt worden und hat andere Nachteile etc. etc. Ne? Da sind wir jetzt nur bei der reinen Archivierung nach irgendwelchen Jahresvorgaben. Ne? Das ist jetzt eigentlich eine eindimensionale Sache, wie das damals eigentlich begonnen hat. Und jetzt muss man das Ganze, Sie haben jetzt den Stichpunkt schon gebracht, Stichpunkt Metadaten, ne, Umgang mit Metadaten. Ne?
Ja, ich will Sie nämlich so ein bisschen in Richtung Ihres Patentes treiben sozusagen. Sie haben da, glaube ich, eine Lösung gefunden, die mit XML-Listen arbeitet und hier Metadaten hinterlegt für abzuspeichernde Files. Vielleicht, wenn wir da mal, wenn Sie da ein bisschen drauf eingehen würden und dann könnten wir später auch gleich über das Patent noch näher sprechen.
Ja. Wenn ich bloß kurz, vielleicht habe ich noch eine Anekdote dazu, wie das entstanden ist.
Ja, gern.
So mehrere, aber eine ist ja ganz lustig. Damals für uns nicht so ganz lustig, aber trotzdem interessant. Das war so, Anforderung bei Swabida Klinikum. Wir setzen da eigentlich eine Software ein zur Archivierung. Der Kunde, der EDV-Leiter so gefragt, naja, wie stellt ihr jetzt das ein? Da haben wir gesagt, ja, wir verwenden heute halt jetzt so 30 Jahre Archivierung, das wird dann schon passen, haben wir so einfach so losgeplaudert. Dann hat der einen Finger gehoben, hat gesagt, Moment, also so geht das nicht. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Daten und die Daten haben unterschiedliche Aufbewahrungszeiten. Ne? Und wenn man unterschiedliche Aufbewahrungszeiten hat, dann hat man unterschiedliche Löschpflichten. Ne? Also man kann jetzt nicht das alles über den Kamm scheren und sagen, ich habe 30 Jahre, dann wird einfach die längste Zeit, dann wird schon alles gut sein. Nein, das geht nicht, weil es ist ja nur der Datenschutz da und die einhergehend damit natürlich diese Datenlöschpflichten. Ne? Naja, und dann hat man gesagt, so was machen wir jetzt da. Ne? Wir waren damals noch eher technisch aufgehangen. Ne? Und dann war es aber schon so, ich habe dann noch so eine DMS-Firma gekauft. Und da hat der Programmierer von dieser DMS-Firma hat dann gesagt, für den war das ganz normal. Ja, also wenn es um so Löschpflichten und so Dinge geht, kein Problem. Wir geben einfach über XML übergeben wir jetzt die Klassifizierung der Daten und damit auch diese Aufbewahrungsjahre. Mhm. Das heißt also, der hat jetzt unserer technischen Lösung gesagt, über XML-Dateien, wie lange soll jetzt so eine Datei aufbewahrt werden. Ne? Ne? Und dann hat man gesagt, ja gut, das Prinzip muss man dann auch bei dieser Software umsetzen. Da hat man dann auch was beauftragt und so ist es dann umgesetzt worden. Ne? Und das war dann eigentlich unser erste Mal Erkenntnis, hoppla, Umgang mit Daten ist nicht so einfach. Aus technisches Systemhaus, da sagt man einfach, naja, hat man ein Warnsystem und stellt man einfach irgendwas ein und dann passt es schon. So ist es eben nicht. Ne? Da kommen dann wirklich diese rechtlichen Sachen ins Spiel.
Ja, und aus dieser Beschäftigung mit dem Thema ist ja dann ein Patent entstanden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da gibt es auch eine weitere Anekdote. Also wie wir das da in dem Beispiel da gemacht haben, da war das ja so eine sehr komplizierte Software, sehr aufwendig. Referenzkunde war Airbus-Konzern und so weiter. Also sehr, sehr was Anspruchsvolles. Also da mussten Leute aus dem Ausland kommen, das installieren. Also wir haben dann auch was beauftragt, dass die unsere XML-Dateien auch weiter bearbeiten können, ne, dass wir halt dann mehrfach das speichern können, zum Beispiel einmal auf Platte, einmal auf Band, dass halt Sicherheit entsteht. Ne. Also das ist dann, haben wir da viel Geld bezahlt, dass die das konnten.
So einmal auf Platte, einmal auf Band, aber nach der 3-2-1-Backup-Regel fehlt jetzt noch einmal in der Cloud, oder?
Nein. Weil 3-2-1 meint eigentlich, kann man so auslegen, 3 Kopien sollte man haben von irgendwas, 2 davon auf unterschiedlichen Systemen. Eine davon, die 1er-Regel, das sagt man offline, das wäre Band oder Offsite, das wäre modern natürlich die Cloud. Ne?
Ja, oder räumlich getrennt einfach, glaube ich, heißt es offiziell. Ja, von dem anderen, getrennt. Falls der Komet genau da einschlägt.
Das ist eigentlich die 2er-Regel. Also die Offsite, also dass das einmal getrennt, ja, schon mal. Also
okay, im Zweifel haben Sie recht. Ich höre Ihnen jetzt einfach mal weiter zu.
Nein, das kommt. Ich weiß, dass das einmal abgetrennt ist. Ne? Und darum ist das so eingerichtet worden. Also da war jetzt ein altes Beispiel, da 3-2-1. Also einmal haben wir die Originaldaten natürlich irgendwo da gehabt. Dann hat diese Software das dann halt auf Platte gespeichert, so ähnlich wie im Backup-Bereich, Backup to Disk. Und dann war der zweite Prozess oder dritte Prozess dann eben, dass man das auf Bänder speichert. So, was ist jetzt da passiert? Die Daten sind schon gespeichert worden, aber wir haben gesehen, auf dem Bandbereich haben wir andere Aufbewahrungszeiten drin, als wie im Plattenbereich. Ja, das ist schlecht. Ne? Da sollte ja eigentlich das Gleiche sein. Ne?
Eigentlich schon.
Ja, genau. Gut, dann haben wir das dieser Firma gesagt. Hoppla, Moment, das ist ein Fehler. Was haben die dann gemacht? Ja, nichts. Ne? Die haben gesagt, das ist uns egal. Wir machen nichts und das war's dann. Ne? Nicht? Und dann, und das war dann auch praktisch ein weiterer Anlass, dass unsere Software dann entstanden ist. Ne? Mhm. Und zu einem, ich weiß nicht, das kann ich jetzt weiter nochmal die Anekdote erzählen, das gehört jetzt auch wieder zu dem Thema dazu. Also wie das dann weitergegangen ist, also wir haben die Softwarefirma hat sich dann nichts weiter darum gekümmert, ne? Das Problem war jetzt da. Und dann hat er praktisch ein Techniker von uns, hat dann also eigentlich so eine Idee gehabt, hat er gesagt, ja, das ist ja alles nicht so schlimm, wir haben ja noch die XML-Dateien. XML-Dateien, das sind ja diese Dateien, die wir dieser Software übergeben haben. Ne? Die haben wir ja noch, die haben wir nicht weggeworfen, haben wir ja noch. Jetzt machen wir es ganz einfach, wir löschen jetzt das Zeug, was am Band ist und dann schmeißt man mir dieser Software die XML-Dateien nochmal vor die Füße und dann wird es hoffentlich richtig sein. Ne? Nicht? Und das ist dann gemacht worden, das war quasi der Workaround, ne? Dass wir richtig archivieren. Naja, und das wiederum hat dann dazu geführt, wie wir dann später, ein Jahr später ungefähr, war 2013, wenn ich mich jetzt entsinne, 2013, saßen wir dann mit den Programmierern zusammen, wie Efficient Notes quasi entstanden ist, waren die Anfänge oder erste, zweite Schritte vom Efficient Notes. Da ging es dann auch wieder ums Thema Mehrfachspeicherung, ne, Multitiering, Mehrfachspeicherung. Da ist mir das wieder eingefallen. Da haben wir gesagt, naja, dann machen wir jetzt das nicht so kompliziert, wie die französische Software war, weil das ist wirklich völlig kompliziert gewesen, macht man das ganz einfach. Wir verwenden doch einfach diese XML-Dateien wieder und so können wir quasi beliebige Replikationstiefenformen bereiten. Mhm.
Würden Sie da vielleicht mal diese Funktionsweise besser, oder was heißt besser, erläutern? Sie haben ja das mal recht anschaulich erläutert mit dem Beispiel, mit dem Siedlerspiel. Vielleicht, wenn Sie das nochmal drauf eingehen könnten. Da habe es nämlich dann auch ich kapiert.
Ja, das ist so, wie ich vorher geschildert habe, in dem ersten Beispiel, wir hatten ja von der DMS-Software-Firma praktisch wurden halt XML-Dateien übergeben. Das sind wie so Einkaufslisten, kann man sagen, oder ja, so Vorgänge, Einkaufslisten. Und die wurden dann halt weiterverarbeitet. Das heißt also, da wurden XML-Dateien abgearbeitet und das ging dann in einen Prozess rein, wo man sagt, gut, wir kopieren jetzt Dateien von A nach B, zum Beispiel eben auf Platte. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal in einer ähnlichen Art und Weise von B nach C und C ist dann das Band. Und da werden halt die gleichen Dateien wiederverwendet und wieder abgearbeitet, nicht nur, dass halt das Ziel ein Band ist. Und das Ganze kann man jetzt natürlich schön auch mit einem Siedlerspiel vergleichen. Ne? Das ist ja auch so, wenn man ein
Siedlerspiel. Also wir sprechen von dem Computerspiel und nicht von dem Brettspiel. Das ist an der Stelle, glaube ich, wichtig.
Ja, genau. Da gibt es ja noch Siedler von Catan, glaube ich.
Ja, genau. Aber wir sprechen jetzt von dem Spiel, wo praktisch so man ein Sägewerk aufbaut und da kommt dann Holz rein. Erzählen Sie mal.
Ja, genau, so schon richtig. Nein, das ist, das Siedlerspiel ist ja vom Charakter her so, dass man sagt, man initiiert da so Leistungsketten, Leistungsprozesse. Das heißt, man schickt dann so einen Siedler oder so ein Männchen los, der soll jetzt da Bäume fällen, ne? Der geht dann in den Wald, fällt Bäume und die Bäume legt er jetzt wohin? Auf einen Haufen, ne? An einem Ort legt er jetzt die Bäume hin, ne? So, und jetzt geht's los, jetzt kommt ein sogenannter Siedler, auch wieder so ein Männchen kommt, holt jetzt die Bäume ab und trägt die in das Sägewerk. Ne? Trägt die am Ort, trägt das in das Sägewerk. Und da passiert natürlich dieser Verarbeitungsprozess, dass Bretter entstehen. Und wenn die Bretter liegen dann wieder am Sägewerk an einem Haufen, an einem Ort, und da kommt dann wieder ein Siedler, holt die Bretter und bringt die zur Baustelle,
ja, wo und noch die Häuser gebaut werden. Die Metapher dahinter ist, glaube ich, also Sie, die einzelnen Städten, Betriebsstätten in dem Spiel sind bei Ihnen die Nodes, oder? Und ja, in diesen Nodes, also Knoten sozusagen, die haben irgendeinen Input und dann haben die irgendeinen Prozess, den die machen und dann einen bestimmten Output, den sie zu einem bestimmten Ort hin liefern. Also das ist, ja, um die Metapher da jetzt praktisch nochmal zu erläutern.
Ja. Ja, genau. So ist es. Und das sind halt Nodes, die können unterschiedliche Aufgaben machen, so wie eben auch im Siedlerspiel. Ne? Der eine tut Holz fällen, der andere Steine klopfen oder was. Ne? Und der eine ist ein Sägewerk oder das andere ist halt der Steinbruch oder was. Und so gibt es halt Nodes, die kopieren zum Beispiel Dateien oder es gibt halt Nodes. Darum ist ja der Name Efficient Nodes entstanden, effiziente Knoten. Ne? Also die machen halt praktisch gesteuert quasi durch diese XML-Dateien. Erfüllen die Aufgaben, das kann auch verifizieren sein von Daten, ne? Archiv verifizieren. Mhm. Das heißt, die kriegen jetzt da Anweisungen, auch wieder über XML von, bitte überprüft die und die Art Daten, dann werden die überprüft und dann die Überprüfung gibt es dann wieder einen Output, wie beim Siedlerspiel, und da kann man dann andere Knoten dranfügen. Ne? Also dranfügen ist es dann beliebig kombinierbar. Knoten mit unterschiedlichen Aufgabengebieten kann man zu Leistungsketten zusammenfügen.
Okay, und da haben Sie jetzt praktisch, das ist, macht ja auch nicht jeder so mal nebenher, haben Sie ein Patent dafür angemeldet, ist das richtig?
Ja, genau, das ist dann frühzeitig ist das angemeldet worden.
2014 ist dann das Patent angemeldet worden, ja, beim Deutschen Patent- und Markenamt.
Ja, genau, weil ich habe das da irgendwie schon, ich glaube, das ist eigentlich schon was Besonderes, weil ich habe sowas am Markt nicht gesehen, ne, dass sowas verwandt wird, weil meistens sind das endliche Sachen. Ne. Das heißt also, so eine Software, auch diese Software, wo da diese Fehler gemacht hat, war monolithisch, ähnlich wie eine Backup-Software, ist in der Regel auch monolithisch aufgebaut. Das heißt, das ist eine Steuerlogik da, das sind Jobs da, die werden definiert und dann, wenn die Software halt das abarbeitet, ist gut, aber das ist halt alles, geht halt monolithisch auf eine Steuerebene zurück. Und beim Efficient Nodes ist halt das Ganze eigentlich selbstlaufend, ne? Also da gibt es keine Steuerinstanz, sondern einfach nur, wie beim Siedlerspiel, dadurch, dass die Bretter im Sägewerk landen, gibt es einen Verarbeitungsprozess. Und dann, wenn der fertig ist, dann gibt es dann auch wieder einen weiteren Verarbeitungsprozess. Also das Patent, das ist eingereicht worden als Patent.
Und für was ist das dann? Also wie heißt das Patent?
Der Wortlaut ist, glaube ich, Patent zur Sicherung von Daten. Oder es ist ein Verfahren zur Sicherung von Daten.
Patent auf ein Verfahren zur Sicherung von Daten, okay. Und da haben Sie praktisch einen Patentanwalt genommen, der hat das formuliert und eingereicht und dann hat das, das muss ich rechnen, 7 Jahre dauert, oder?
Genau. Und also 2014 haben wir das eingereicht. Die Gespräche davor mit dem Patentanwalt waren, glaube ich, schon ein bisschen davor. Also es hat auch eine Zeit gedauert, bis dann der Patentanwalt das verstanden hat und auch diese Recherche betrieben hat. Und dann hat es bis zum Frühjahr diesen Jahres gedauert.
Und ist heuer?
War heuer.
War letztes Jahr, 20er.
Ja, die Zeit vergeht.
Ja, aber trotzdem ist ein langer Zeitraum. Ja, das ist ein Patent vom deutschen Patentamt. Das ist halt, dauert halt seine Zeit, nicht? Mhm. Nicht, aber letztendlich ist dieser Prozess, das hört sich jetzt ganz einfach an, ne? Aber das ist so, dass halt der Eingang, da wird Eingang, Verarbeitungslogik, ähnlich wie in der Programmierung. Und da wird Eingang, Verarbeitungslogik, dann habe ich einen Ausgang. Und der Ausgang ist der Eingang des nächsten Prozesses, also sprich des nächsten Nodes. Ne? So ja. Ist ja auch im Siedlerspiel. Ne? Mhm. Damit steuern wir quasi Archivierungen, ne? Oder Archivierungsprozesse, oder wir steuern damit auch natürlich Hardware-Gegebenheiten. Ne?
Ja, und Software-Patent, ist diese Begrifflichkeit eigentlich so ganz korrekt? Weil, weiß ich nicht genau, es gibt ja so ein praktisch normale Patente, und bei Software-Patenten, da gilt ja wieder so ein bisschen andere Regelungen, was zum Beispiel die Erfindungshöhe angeht oder so. Ich bin da nicht so tief drin. Vielleicht haben Sie da noch was zu berichten. Wie war denn da die Kommunikation?
Ja, also normal, also Software-Patent, da spricht man eigentlich von einer computergestützten Erfindung oder computerimplementierte Erfindung. Ich denke, das ist so der Begriff, der dann verwendet wird. Und international ist es unterschiedlich geregelt, wie dann, was die Patentierung von der Software betrifft. Patentfähig ist sie in Deutschland, wenn sie eindeutig einen technischen Beitrag liefert. Also war das dann bei uns erkennbar, bei unserer Software, und somit wurde es uns dann gewährt.
Okay, also ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Das geht dann darum, dass man ein Problem damit löst, und das Patent ist nicht auf die Software selber, das ist dann eher eine Urheber- oder Lizenzfrage.
Ganz genau.
Ja. Ja, es ist so, grundsätzlich ist eine Software nicht patentierbar, soweit ich weiß auch nicht, ich bin jetzt da nicht der Experte. Eine Software grundsätzlich ist nicht patentierbar, wo es auch seinen Sinn hat. Ne? Da gibt es so heiße Diskussionen, in der EU, in Amerika wird das ein bisschen anders gehandhabt. Ne? In Deutschland ist halt jetzt so die Ansicht, dass wenn in dem Augenblick, wo eine Software eine technische Anlage als Beispiel steuert, nicht? Und dient dann diesem Zweck oder ersetzt eine technische Lösung, die halt irgendwas da bewirkt, zum Beispiel Computersoftware ersetzt eine technische Steuerungslösung und macht damit irgendwas, dann ist das patentierbar. Ne? Aber okay. Die Software für sich nicht, ne? Weil sonst wären wir da in einem anderen Bereich, das will auch keiner, dass man da letztendlich technische Fortschritte, dass dann Firmen da praktisch die Hand drüber haben und alles Mögliche verhindern. Ne?
Ja, ich habe auch mal gehört, es wäre auf den Fortschrittsbalken ein Softwarepatent drauf, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Patent und zu Ihrem erfolgreichen Familienbetrieb. Ich hat mich sehr gefreut, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ebenfalls vielen Dank.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.